Die Radio Wissen. Update.
Action is what is needed for the time being.
Wir müssen handeln. Das fordert EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker immer wieder, wenn es um die Lage der Flüchtlinge in Griechenland geht. Denn noch immer fehlt Personal, um die Menschen zu registrieren. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
Im April hatten die EU-Staaten versprochen, 700 Polizisten und 44 sogenannte Rückführungsexperten nach Griechenland zu schicken. Der Deal, den die EU damals mit der Türkei gemacht hatte: Alle Flüchtlinge, die illegal in Griechenland einreisen, werden erst einmal wieder in die Türkei zurückgeschickt. Im Gegenzug dafür können dann Syrer, die nicht versucht haben, illegal in die EU einzureisen, von der Türkei aus legal nach Europa kommen. Dafür werden aber vor allem Juristen benötigt, die im Schnellverfahren Einsprüche und Klagen gegen negative Asylentscheidungen klären. Denn ohne Urteil ist eine Rückführung in die Türkei nicht rechtens, sagt der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament.
Wir sind in Europa stolz darauf, dass wir Menschenrechte erfunden haben. Und die gilt es zu verteidigen, egal wo jemand herkommt.
Jetzt hat sich die Situation in der Flüchtlingskrise aber grundlegend geändert. Noch vor ein paar Monaten kamen bis zu 10.000 Menschen täglich nach Griechenland vor dem Rückführungsabkommen mit der Türkei. Jetzt sind es nur noch wenige. Deshalb winkt EU-Kommissionssprecherin Mina Andreeva ab. Es ist alles unter Kontrolle, sagt sie.
Ich möchte Sie bitten, nicht nur auf die Zahlen zu schauen. Wir haben die Zahlen jeden Tag im Blick und damit auch die Anforderungen, die an Asylentscheider, Polizei und Betreuer gestellt werden. Wir sind vorbereitet und wir gleichen den Bedarf ab.
Das Kalkül der EU: Je weniger Menschen kommen, desto weniger Personal wird in Griechenland benötigt. Vergessen werden dabei die rund 50.000 Flüchtlinge, die vor dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei nach Europa geflohen sind und die seit der Schließung der Balkanroute in Griechenland festsitzen. Für sie gilt das Abkommen nicht. Sie müssen in Griechenland bearbeitet werden. Und allein dafür fehlen die Helfer. Deutschland hatte Griechenland zum Beispiel zugesagt, 100 Asylexperten zu schicken. Davon sind bisher 14 dort angekommen. Und auch der Grenzschutz Frontex hat nicht die Unterstützung bekommen, die versprochen wurde, um die Außengrenzen der EU zu schützen. 632 Beamte sind mittlerweile in Griechenland im Einsatz, darunter auch 23 Bundespolizisten aus Deutschland. Versprochen waren 100. Und auch die anderen EU-Mitgliedstaaten halten ihre Versprechen nicht ein. Alles kein Problem, sagt Mina Andreeva. Frontex fordere zwar mehr Grenzschutzbeamten, aber nur, um einen längeren Zeitraum abzudecken.
They of course request much larger amounts of officers and also material support, because they want to be covered for a longer time period.
Und wenn die Hilfe tatsächlich nicht ausreichen würde, so die Sprecherin der EU-Kommission weiter, dann sollten die Länder fragen. Bulgarien habe das so gemacht. Die EU-Kommission habe die Situation geprüft und mehr Geld überwiesen.
So this is how it works.
Es gibt noch einen anderen unsicheren Punkt in der Rechnung: die Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht gerade, die EU mit dem Flüchtlingsabkommen unter Druck zu setzen. Die Türkei droht, das Abkommen aufzukündigen, wenn türkische Staatsbürger nicht bald ohne Visum nach Europa reisen dürfen. Das war der Deal. Eigentlich sollte das schon seit Juli gehen. Die EU hat die Einführung aber verschoben. Die Türkei würde noch nicht alle Bedingungen erfüllen, heißt es. Erika Steinbach, die Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, sieht die Situation etwas deutlicher. Sie sagte im Deutschlandfunk:
Visafreiheit ist völlig undenkbar. Dazu ist erforderlich nicht nur, dass die 72 Punkte auf dem Papier leben, sondern sie müssen im tagtäglichen Leben in dem Staat auch erkennbar sein. Und wir erkennen, dass in der Türkei Menschenrechte, dass all das, was einen demokratischen Staat ausmacht, wirklich notleidend ist.
Was passiert, wenn die Türkei tatsächlich ihre Drohung wahrmacht und das Flüchtlingsabkommen aufkündigt, ist unklar. Die EU scheint derzeit keinen Plan B zu haben.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Steffi Öztürk schreibt bei tagesschau.de: Wichtig wäre jetzt, schnellstmöglich einen humanitären Plan B zu schmieden, falls Erdogan seine Drohungen wahrmacht. Ansonsten ist die nächste Katastrophe mit unzähligen Toten vorprogrammiert. Abwarten und Augen zu hatten wir bereits und das kann nicht die Lösung sein. Erwin Schwarz fragt ironisch: Warum wollen die Türken unbedingt die Visafreiheit erpressen, wo es doch in Deutschland keine Demokratie und Menschenrechte gibt? Hier in Deutschland ist doch alles so beschissen. Warum und für was wollt ihr eigentlich diese Reiseerleichterung? Sabine Morkel schlägt vor: Statt der Türkei das Geld in den Rachen zu werfen, sollte es für Griechenland eingesetzt werden. Die zugesagten Leute sofort dahin und die Außengrenzen von der EU sichern lassen. Auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks gibt es grundsätzliche Kritik am Deal. Brigitte Czernetzki meint, der Deal war von Anfang an fragwürdig. Wir müssen neu nachdenken und handeln, da sind alle Länder der EU gefordert. Geld, vor Ort engagieren, Schlepper austrocknen, ein weites Arbeitsfeld, da haben wir keine Zeit für Geplänkel.
Was sonst noch wichtig war?
Bayern wird Volkswagen wegen der Folgen des Dieselskandals auf Schadenersatz verklagen. Laut Finanzminister Markus Söder geht es um die Kursverluste der VW-Aktie, die auch dem Bayerischen Pensionsfonds geschadet haben.
Der Bayerische Pensionsfonds wird von der Bundesbank verwaltet und hat auch entsprechende Empfehlungen, wo man anlegt. Und natürlich galt diese Anlage immer als total sicher. Es sind auch bislang keine Kursverluste entstanden, aber durch diese Gesamtminderung, die entstanden ist, ist natürlich ein Schaden, würde sich etablieren, wenn man verkauft, der einfach schon beträchtlich ist. Und diese 700.000 Euro, die wollen wir von VW zurückhaben.
Bayern hatte im September letzten Jahres, als die Abgasaffäre öffentlich wurde, rund 58.000 VW-Aktien in ihrem Pensionsfonds. Die VW-Aktie verlor damals zwischenzeitlich mehr als 40% ihres Wertes. Bei der Klage aus Bayern gegen VW geht es darum, ob VW seine Aktionäre über den Abgasskandal und damit drohende Kursverluste zu spät informiert hat. Deswegen ermittelt zum Beispiel auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen Ex-VW-Boss Martin Winterkorn und den amtierenden VW-Markenchef Herbert Diess. Fast 2 Wochen sind vergangen, seit bekannt wurde, dass die Bundestagsabgeordnete Petra Hinz ihren Lebenslauf gefälscht hat. Trotzdem hat sie ihr Mandat noch nicht niedergelegt, obwohl sie genau das angekündigt hatte. SPD-Parteivorsitzender Sigmar Gabriel ist dennoch zuversichtlich, dass sich Hinz an ihr Wort hält. Er hat kurz nach der Affäre mit ihr gesprochen.
Und sie hat mir gesagt, dass sie das Mandat niederlegen will. Das ist auch richtig so und ich hoffe, dass sie das dann bald vollzieht. Sie ist allerdings derzeit, wenn ich es richtig weiß, in stationärer Behandlung. Aber das ist von mir aus hier auch schwer zu überprüfen.
Hinz hatte 10 Jahre lang für die Essener SPD im Bundestag gesessen. Und die erhöht jetzt den Druck. Hinz soll bis morgen Abend ihr Mandat niederlegen. Ansonsten drohen Sanktionen. Möglich wäre zum Beispiel ein Parteiausschuss. Sie selbst hat laut Bundestag für September um einen Termin bei Bundestagspräsident Norbert Lammert gebeten. Das würde bedeuten, dass Hinz für August und September noch über 27.000 Euro an Bezügen erhält. Hinz hatte zugegeben, entgegen ihrer früheren Angaben kein Abitur und keine juristische Staatsexamina erlangt zu haben. Eine Hilfsorganisation in Syrien wirft Russland vor, Kanister mit Chlorgas abgeworfen zu haben, als Racheakt für einen abgeschossenen russischen Hubschrauber. Laut dem syrischen Bevölkerungsschutz wurden mindestens 33 Menschen bei der Attacke in der syrischen Stadt Sarakep verletzt. Die meisten seien Frauen und Kinder gewesen. Wenige Stunden zuvor sei dort ein russischer Hubschrauber abgeschossen worden. Sarakep liegt im Nordwesten Syriens und wird von Rebellen gehalten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe der Hilfsorganisation nicht.
Was noch wichtig wird.
Endspurt in Brasilien. Ab morgen wird das olympische Feuer von verschiedenen prominenten Trägern durch Rio de Janeiro getragen. Mehr als 600 Brasilianer sollen die Flamme bis Freitag die letzten 90 Kilometer durch die Stadt tragen. Am Freitag wird die Flamme dann vorbei an der berühmten Christusstatue und über den Zuckerhut ins Maracana-Stadion gebracht, wo die Eröffnungsfeier stattfindet. Wer der letzte Fackelträger ist und wo das olympische Feuer dann bis zum 21. August brennen wird, das ist noch streng geheim.
Und sonst in der Welt?
Zehntausende Palästinenser im Gazastreifen warten seit gut 2 Jahren auf ihr Gehalt. Sie sind bei der dort regierenden Hamas angestellt, doch die ist klamm und kann nicht zahlen. Statt Geld will sie die Mitarbeiter jetzt mit Bauland entlohnen. Rund 40.000 Palästinensern hat sie angeboten, sich zu 4 zusammenzutun und 500 Quadratmeter Land zu erhalten. Dort können sie dann bauen oder versuchen, das Grundstück zu verkaufen. Auch der Sand darf veräußert werden. Das bringt rund 90 Euro pro Lkw-Ladung. Rund ein Drittel der Betroffenen hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP schon zugestimmt. Pokémon Go ist nicht nur virtuelle Monsterjagd, in Hongkong ist es auch ziemlich politisch. Seit einer Woche gibt es das Spiel dort und Aktivisten nutzen es, um unangemeldete Protestdemos zu organisieren. Einige Pro-Demokratie-Gruppen haben über Facebook zu Versammlungen aufgerufen und dort Ort und Zeit veröffentlicht. Allen Demonstranten empfahlen sie, wenn Sicherheitskräfte gegen sie vorgehen wollten, sollten sie einfach ihr Smartphone rausholen und Pokémons jagen. Eine Demo sei von einem Pokémon Go-Mob schließlich kaum zu unterscheiden. Mehrere hundert Demonstranten sollen sich in den vergangenen Nächten schon versammelt haben, meist in Parks und auf öffentlichen Plätzen. Zehntausende Australier sind offiziell Anhänger der Jedi, bekannt aus den Star-Wars-Filmen. Sie machen sich seit rund 15 Jahren einen Spaß draus, bei Volkszählungen unter Religionszugehörigkeit Jedi anzugeben. Damit werden sie offiziell als religiös gezählt, in der Kategorie unbestimmte Religion. Atheistische Aktivisten gehen dagegen jetzt vor, denn sie finden, Australien scheint dadurch auf dem Papier religiöser, als es in Wirklichkeit ist. Nächste Woche steht wieder eine Volkszählung an. Dass sich überhaupt so viele Australier als Jedi bezeichnen, geht auf eine alte E-Mail-Kampagne zurück. Damals war behauptet worden, dass der Staat die Jedi offiziell anerkennen muss, wenn sich 8000 als solche bezeichnen. Bei der darauffolgenden Volkszählung im Jahr 2001 gaben dann tatsächlich über 70.000 Leute an, Jedi zu sein. In England und Wales waren es vor 10 Jahren sogar 7% der Bevölkerung. Dort zählen sie aber als Atheisten.
Wissensnachrichten.
Vom Milzbrand hatte man in Sibirien schon seit 75 Jahren nichts mehr gehört. Jetzt ist die Krankheit plötzlich wieder da. Jetzt ist ein 12-jähriger Junge dran gestorben und 70 vermutlich Infizierte wurden ins Krankenhaus gebracht. Und außerdem sind 2300 Rentiere dran gestorben. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Was ist Milzbrand eigentlich?
Milzbrand heißt auch Anthrax und ist eine bakterielle Infektion. Der Erreger heißt offiziell Bacillus anthracis. Meistens werden diese Bakterien von Tieren übertragen oder von Tierkadavern oder eben von infizierten Tierprodukten, also zum Beispiel von Fleisch, Fell oder Wolle. Die Bakterien selbst sind gar nicht besonders widerstandsfähig, aber das Gefährliche ist, dass sie Sporen produzieren und die können sich jahrelang halten und die Krankheit auf verschiedenen Wegen übertragen, zum Beispiel über die Haut, über die Lunge oder indem man sie isst. Hautmilzbrand ist die häufigste Form. Da bilden sich dann so schwarze Flecken und Eiterbläschen auf der Haut. Und diese Form ist aber vergleichsweise harmlos. Also wenn man sie nicht behandelt, sterben aber trotzdem da 20% aller Patienten dran. Bei Lungenmilzbrand und Darmmilzbrand breiten sich die Bakterien sehr schnell im Körper aus und produzieren dann Gifte. Und wenn das nicht behandelt wird, dann sterben 50-85% der Patienten, und zwar innerhalb weniger Tage.
Jetzt hat man in Sibirien seit 75 Jahren nichts mehr davon gehört. Warum taucht das jetzt plötzlich wieder auf?
Ja, diese Fälle sind in Salekhard aufgetreten, ganz im Norden Sibiriens, am Nordpolarkreis. Dort leben Nomaden mit ihren Rentierherden und die waren eben auch in diesem Fall betroffen. Und in Salekhard war es jetzt im Juli außergewöhnlich warm, bis zu 35 Grad. Und deswegen ist der Permafrostboden aufgetaut. Der ist in vielen Regionen in Russland eigentlich immer gefroren. Und weil der jetzt getaut ist, wurden wahrscheinlich Sporen von diesen Milzbranderregern freigesetzt. Die stecken zum Beispiel in Tierkadavern oder in menschlichen Gräbern. Und an diesen Sporen haben sich dann die Rentiere angesteckt und später dann auch die Menschen.
Was kann man denn dagegen machen, dass sich das ausbreitet?
Die Region wurde erstmal unter Quarantäne gesetzt und mehrere Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Und außerdem sind Experten aus Moskau angerückt und sind jetzt gerade dabei, 40.000 Rentiere zu impfen, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Wichtig ist auch, die Kadaver der toten Tiere wegzuschaffen, damit die Sporen sich nicht weiter verbreiten und zum Beispiel dann im Trinkwasser landen.
Wir gehen in die USA. Da ist es Spezialisten jetzt gelungen, die Sicherung von einem Smartphone zu knacken, und zwar mit einem Foto.
Dafür wurden Forscher der US-Uni Michigan State angeheuert. Die wurden von der Polizei gebeten, beim Entsperren zu helfen, weil der Besitzer ermordet worden war. Und auf dem Telefon wurden Spuren zum Täter vermutet. Weil die Leiche aber stark verwest war, konnten die Fingerabdrücke nicht mehr von dem Opfer genommen werden. Bei den Behörden gab es aber noch Fingerabdrücke von einer früheren Festnahme.
Und das hat gereicht?
Ja, erstmal haben die Forscher die Abdrücke mit einem Bildbearbeitungsprogramm optimiert und dann mit so einem ganz einfachen Tintenstrahldrucker ausgedruckt. Allerdings mit spezieller Tinte, weil der Fingerabdruckscanner des Smartphones nur dann entsperrt, wenn Strom durch diese Linien fließt. Ob die Daten letztlich zum Täter geführt haben, wurde allerdings nicht bekannt.
Jetzt noch ein Thema, über das wahrscheinlich noch nicht so viele von uns nachgedacht haben. Woher kriegen eigentlich Kartoffelsorten ihren Namen?
Bisher heißen die zum Beispiel Agatha, Agnes oder Bettina. Und insgesamt haben mehr als 90% aller Kartoffelsorten weibliche Namen. Das finden aber manche Leute total unfair und deswegen muss sich jetzt der Bundestag damit beschäftigen. Im Petitionsausschuss ist der Antrag auf Gleichbehandlung der Geschlechter bei der Vergabe von Kartoffelnamen eingegangen. Der Initiator der männlichen Kartoffelpetition fordert mittelfristig eine ausgeglichene Mischung zwischen weiblichen und männlichen Kartoffelbezeichnungen, so wie es auch bei der Namensgebung von Hoch- und Tiefdruckgebieten gemacht wird. Jetzt muss der Initiator in den nächsten 4 Wochen 50.000 Unterstützer gewinnen. Dann darf er sein Anliegen mit den Abgeordneten in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses diskutieren. Aber laut Bundestag soll die geschlechtsspezifische Kartoffelbenennung auch parlamentarisch geprüft werden, falls sie von allgemeinem Interesse ist.
Gleichberechtigung bei den Kartoffelsorten. Danke, Jenny Rieger.
Wetter.
So richtig sommerlich ist es heute nur im Norden und im Südosten Bayerns. Sonst eher viele Wolken und auch Regen. In der Nacht geht's so weiter. Stark bewölkt und im Westen langer Regen. Tiefstwerte zwischen 17 bis 9 Grad. Morgen in der Nordhälfte wieder bewölkt und regnerisch. In der Südhälfte besser bei bis zu 29 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.